Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Tamil Tigers sind offenbar am Ende. Der Rebellenchef Prabhakaran soll von der Sri Lankischen Armee getötet worden sein. Das neue Gesetz greift. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verteilte letztes Jahr 1300 Bußen wegen Schwarzarbeit. Dann, nach dem wuchtigen Jahr zur Komplementärmedizin, warten alle auf Gesundheitsminister Kuschper. Und der wartet auch. Und wenn plötzlich die Aufträge fehlen, das Tagesgespräch mit dem Firmenchef, dessen mittelgroßes Unternehmen die Krise spürt. Rendezvous, am Mikrofon ist Kutin Vinzenz. Zuerst das Wichtigste im Überblick, die Nachrichten mit Andrea Abbühl.
Die Sri Lankische Armee hat die Kämpfe gegen die tamilische Armee für beendet erklärt. Alle Rebellenführer seien tot. Auch der Chef der Befreiungstiger, Velupillai Prabhakaran. Er sei getötet worden, als er versucht habe, aus dem umkämpften Gebiet zu fliehen. Nach mehr als 25 Jahren Bürgerkrieg sei das gesamte Territorium von den Regierungstruppen eingenommen worden, erklärt die Armee im Staatsfernsehen. In Burma ist der Prozess gegen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi vertagt worden, nach einer mehrstündigen Anhörung. Aus Regierungskreisen verlautete, man werde den Prozess morgen fortsetzen. Der EU-Außenbeauftragte Solana hat unterdessen eine Verschärfung der Sanktionen gegen Burma gefordert. Der britische Außenminister Miliband bezeichnete das Gerichtsverfahren gegen Aung San als Schauprozess. Sein französischer Kollege Kouchner sprach in einem Radiointerview von einer skandalösen Provokation. Die burmesische Militärregierung wirft Aung San vor, sie habe gegen ihren Hausarrest verstoßen, weil sie Besuch von einem US-Bürger erhalten habe. Erstmals seit Ausbruch der Schweinegrippe ist ein Mensch in der Stadt New York an den Folgen des Virus gestorben. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN handelt es sich um einen Rektor einer Schule im Stadtteil Queens. Es ist das sechste Todesopfer in den USA. In Japan breitet sich die Schweinegrippe schnell aus. Die Zahl der bestätigten Fälle ist auf 130 gestiegen. Mehr als 1000 Schulen und Kindergärten in den beiden betroffenen Provinzen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. In Deutschland haben tausende Porsche-Angestellte gegen die geplante Fusion mit Volkswagen protestiert. Auslöser für die Demonstrationen ist ein Treffen der Eigentümerfamilien von Porsche und VW. Diese beraten über die Zukunft von Porsche, denn das Unternehmen ist hoch verschuldet. Überraschend nahm VW-Verwaltungsratschef Ferdinand Piech nicht an der Sitzung teil. Gründe dafür wurden nicht genannt. Seit Jahren liefern sich die beiden Autobauer einen Machtkampf. Kürzlich hatte VW-Chef Piech Porsche angegriffen und gesagt, der Sportwagenhersteller habe Schwierigkeiten, Geld aufzutreiben. Der Kanton Zürich tritt dem Konkordat für Massnahmen gegen den Hooliganismus bei. Das hat das Parlament sehr deutlich beschlossen. Das Konkordat ermöglicht es der Polizei, mit einer Reihe von Massnahmen gegen gewalttätige Sportfans vorzugehen. Dazu zählen Rayonverbote, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam. Das Konkordat tritt voraussichtlich 2010 in Kraft. Es soll die befristete Regelung auf Bundesebene ablösen. In der Schweiz sind im Jahr 2008 mehr als 1300 Bußen wegen Schwarzarbeit verhängt worden. Dabei wurden über 400.000 Franken Bußgeldeinnahmen verzeichnet. Dies meldet das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Es zog eine erste Bilanz zur Wirkung des Schwarzarbeitsgesetzes, das seit Anfang 2008 in Kraft ist. Gemäss SECO haben die Kontrolleure 35.000 Personen überprüft. Kontrollen gab es vor allem im Gastgewerbe, bei Temporärvermitteln oder im Baunebengewerbe, wie zum Beispiel bei Malern, Plattenlegern und Dachdeckern. Mit 660 Millionen Franken hat der Schweizerische Nationalfonds im letzten Jahr Forschungsprojekte unterstützt. Das ist fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor und mehr denn je. In seinem Jahresbericht weist der Nationalfonds auch auf eine problematische Entwicklung hin. Immer weniger erfolgreiche Studenten entschieden sich für eine Karriere an der Uni und wechselten stattdessen in die Wirtschaft. Der Nationalfonds will deshalb junge Talente noch besser fördern. In der Schweiz sinkt die Zahl der Raucherinnen und Raucher weiter. Vor allem Junge rauchen weniger. Von den 14- bis 19-Jährigen raucht noch knapp jeder Vierte. Bei den über 20-Jährigen ist der Anteil höher. Insgesamt rauchten 2008 noch 27% der Schweizer Bevölkerung. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, führt den Rückgang der Raucher auf die Tabakprävention zurück, wie etwa die Erhöhung der Tabaksteuer oder die Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen.
12.35 Uhr. Hier im Rendezvous berichten wir als nächstes über Sri Lanka. Der 25-jährige Bürgerkrieg scheint zu Ende, die Tamil Tigers besiegt. Aber was bedeutet das für die Zukunft der tamilischen Minderheit im Land? Dann eine Zweidrittelsmehrheit für die Komplementärmedizin, aber der Gesundheitsminister zögert. Ist das politisch klug? Reformstau im Aargau. Das Nein zur Zusammenlegung von Kindergarten und Unterstufe hat Folgen über die Kantonsgrenzen hinaus. Totgesagte leben länger. Das gilt auch für den Flughafen Genf, der 2008 Rekorde brach. Zürich gegen Basel gleich Krawall. Warum bekommt man das Hooligan-Problem nicht in den Griff? Auftrag und Wirklichkeit stimmten nicht überein bei der Berichterstattung über Ausländer in den Medien, sagt eine Studie. Und die Krise mache ihn unsicher und nachdenklich und er sehe kein schnelles Ende. Das Tagesgespräch mit dem Chef eines typischen Schweizer Unternehmens, einer mittelgroßen Maschinenbaufabrik. Jetzt aber zuerst der Blick an die Börse, an den Himmel und auf die Verkehrswege.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.350 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.5127 gehandelt, der Dollar zu 1.1233. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es im Westen länger sonnig. Sonst gibt es nur kurze sonnige Abschnitte. Dicke Wolken bringen auch da und dort Regen. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 20 und im Süden bei 25 Grad. Am Dienstag wird es ziemlich sonnig, nur im Osten gibt es noch teils dichtere Wolken und einzelne Schauer. Am Mittwoch scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und mit etwa 28 Grad wird es sommerlich warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka sei nach einem Vierteljahrhundert zu Ende. Das verkündete heute die sri lankische Regierung. Aber der Preis dafür ist hoch. Die Offensive der Regierungstruppen hat unter den Tamilenrebellen schwere Opfer gefordert und auch tausende tamilischer Zivilisten wurden verletzt oder starben. Heute Morgen melden Armeekreise jetzt, einige der Anführer der Befreiungstiger seien getötet worden, unter ihnen auch ihr Leader Prabhakaran. Auslandredaktor Franco Battel.
Die sri lankische Armee ließ vor kurzem verlauten, sie habe nun auch noch das letzte von den tamilischen Rebellen gehaltene Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Ob dies den Tatsachen entspricht, ist unklar, da es Journalisten und unabhängigen Beobachtern nach wie vor untersagt ist, sich im Konfliktgebiet aufzuhalten und von dort zu berichten. Sri Lankas Staatsfernsehen meldete zudem, dass der Chef der tamilischen Rebellen, Prabhakaran, gefallen sei. Er sei getötet worden, als er versucht habe, zusammen mit zwei Vertrauten in einem Krankenwagen zu fliehen. Auch Prabhakarans Stellvertreter, sein 24-jähriger Sohn und zahlreiche weitere Kommandanten sollen tot sein. Allerdings liegt auch hier keine Bestätigung von unabhängiger Seite vor. Nach wie vor ist auch vollkommen unklar, wie viele Todesopfer die schweren Kämpfe der letzten Tage unter den Zivilisten gefordert haben. Je nach Quelle sollen zwischen 20 und 50.000 Personen im Kampfgebiet eingeschlossen gewesen sein. Sie waren während Tagen von jeglicher humanitärer Hilfe abgeschnitten und den Kämpfen fast schutzlos ausgeliefert. Die Europäische Union will sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechtsverletzungen beider Kriegsparteien von einer unabhängigen Stelle untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Bericht von Franco Battel. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka soll also vorerst beendet sein. Was aber bedeutet dieser militärische Sieg über die Tamil Tigers für die tamilische Zivilbevölkerung? Das habe ich die Journalistin Agnes Tandler in Neu-Delhi kurz vor der Sendung gefragt.
Das weiß man einfach noch nicht. Also viele Tausende sind ja weiterhin in Lagern, nachdem sie aus dem Kriegsgebiet vor den Kämpfen fliehen musste. Dort geht es ihnen nicht besonders gut. Die Regierung hat ja die Sorge, dass unter diesen Flüchtlingen auch Tamil-Tiger-Kämpfer sein könnten und sind daher extrem misstrauisch und möchten die Tamilen daher möglichst lange in den Lagern behalten. Die dürfen da auch nicht raus. Also das gleicht jetzt eher Gefängnissen als einem Auffanglager. Das generell kann man sagen, dass nach diesem langen und blutigen Krieg zwischen beiden Bevölkerungsgruppen, den Tamilen und den Singalesen, ein Klima des Misstrauens und der Angst herrscht.
Bis jetzt gab es wenig internationalen Druck. Es war so, dass man die Situation in Sri Lanka von außen eher beobachtete. Es gab kein Eingreifen. Was denken Sie, wird sich das jetzt verändern?
Ja, das denke ich schon. Also ich hoffe es zumindest. Sri Lanka geht es wirtschaftlich nicht besonders gut. Der Tourismus hat ja sehr unter dem Krieg gelitten. Und die Regierung spekuliert darauf, dass jetzt mit dem Frieden auch wieder viel Geld ins Land fließt für den Wiederaufbau. Und das ist eine Chance der internationalen Gemeinschaft, hier einzuwirken auf die Regierung. Und es ist einfach auch zu hoffen, dass die Geldgeber ihre Hilfe an klare Bedingungen knüpfen. Es ist allerdings auch so, dass Länder hier auch Interessen haben, etwa Japan, und denen es nicht besonders auf Menschenrechtsfragen ankommt, sondern die besonders Einfluss in der Region suchen.
Wird sich denn der militante tamilische Widerstand neu formieren? Was denken Sie?
Das kann man nicht sagen. Im Moment in Sri Lanka wird ja weiterhin mit Racheattentaten gerechnet. Da muss man abwarten. Die LTTE hat es ja ziemlich gut verstanden, die Exilgemeinschaft der Tamilen in Europa und in den USA zu nutzen, um Geld von ihnen und Unterstützung für ihren Kampf zu erhalten. Man kann jetzt nur hoffen, dass diese Gemeinschaft sich in diesen Friedensprozess positiv einbringt, um das Zusammenleben zwischen den Singalesen und den Tamilen auf der Insel einfach neu zu gestalten.
Einschätzungen von Agnes Tandler in Neu-Delhi. Das Jahr zur Komplementärmedizin war wuchtig und eigentlich hätte man annehmen können, dass der Gesundheitsminister Pascal Couchepin auch vorbereitet war auf diesen Abstimmungsausgang. Aber man konnte gestern einen anderen Eindruck bekommen. Bundesrat Couchepin zeigte sich ungerührt. Er will nichts wissen von einer schnellen Aufnahme der 5 komplementärmedizinischen Methoden in die Grundversicherung.
Sie sollen ein Dossier vorbereiten und beweisen, dass diese Methoden entsprechen den Kriterien des heutigen Gesetzes. Oder sie sollen das Gesetz ändern.
Für diese Reaktion auf das Abstimmungsergebnis wurde Pascal Couchepin in den Medien von verschiedenen Parteien und auch von Gesundheitsorganisationen einmal mehr scharf kritisiert. Der Gesundheitsminister missachte den deutlichen Volkswillen, so der Vorwurf. Elmar Plotzer, wie sieht es in den Reihen seiner eigenen Partei, der FDP, aus? Wurde auch dort Kritik an Pascal Couchepin laut?
In der FDP wurde erstaunlich wenig Kritik an Pascal Couchepin laut. Einzelne FDP-Politiker haben sich heute Vormittag uns gegenüber zwar kritisch zu Couchepins Auftritt gestern geäußert. Sie haben gesagt, es wäre jetzt doch ein Zeichen des Respekts, wenn der Gesundheitsminister eben den Volkswillen in dem Sinne umsetzen würde, dass er eben selber die komplementärmedizinischen Methoden, die er vor Jahren ja selber aus der Grundversicherung entfernt hat, wenn er die jetzt wieder aufnehmen würde. Es wurde auch bei Einzelnen die Befürchtung laut, dass wenn Couchepin jetzt eben nicht von sich aus handelt, sondern einfach abwartet, dass das auch für die FDP zu einer Belastung werden könnte, weil eben die Komplementärmedizin, wir haben es gestern gesehen, sehr populär ist. Die meisten FDP-Politiker haben sich aber sehr loyal gegenüber Couchepin geäußert. Sie haben darauf verwiesen, dass der Verfassungsartikel ja nur sehr allgemein formuliert ist, und sie haben auch darauf hingewiesen, dass es das Gesetz ja schließlich verlange, dass die komplementärmedizinischen Methoden auf Wirksamkeit wie auch auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden.
Zurückhaltung also heute. In letzter Zeit haben aber einige FDP-Exponenten, zum Beispiel Christine Egersegi, Kritik geübt an Pascal Couchepin und seine Gesundheitspolitik. Warum sind die Reaktionen heute so zurückhaltend?
Ich sehe dafür vor allem zwei Gründe. Auf der einen Seite gibt es den ordnungspolitischen Grund. Viele Politiker der FDP fordern ja ein günstigeres und wirtschaftlicheres Gesundheitswesen und sie machen sich auch große Sorgen um die steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Und diese Politiker befürchten natürlich selber, dass durch jetzt eben die Aufnahme der Komplementärmedizin in die Grundversicherung, dass da zusätzliche Kosten entstehen könnten. Und auf der anderen Seite, denke ich aber, hat es auch parteipolitische Gründe. Die FDP, die ist momentan nicht sehr gut aufgestellt. Die Frage ist völlig offen, wer denn ein möglicher Nachfolger von Bundesrat Kuschpä werden könnte. Auch ist da und dort Angst zu spüren, dass die CVP im Bündnis mit SP und Grünen vielleicht nach einem Kuschpä-Rücktritt den FDP-Sitz angreifen könnte. Und dies ist wohl auch ein Grund, warum sich viele Freisinnige heute mit Kritik an Kuschpä eher zurückhalten.
Die Einschätzung von Inlandredaktor Elmar Plotzer. Schulreformen haben es beim Volk schwer, gerade auch wieder in letzter Zeit. Das jüngste Beispiel gestern, der Kanton Aargau. Das Stimmvolk schickte die große Aargauer Bildungsreform deutlich bachab. Mit der Reform wären zum Beispiel der Kindergarten abgeschafft und mit der Unterstufe zur sogenannten Basisstufe zusammengelegt worden. Und die Schulstrukturen der Oberstufe wären mit den umliegenden Kantonen harmonisiert worden. Für den Aargau und die Nordwestschweiz bedeutet das wuchtige Nein zurück an den Start. Und auch für die gesamtschweizerische Schulharmonisierung HARMOS ist dieses deutliche Signal ein weiterer Dämpfer. Aargau-Korrespondent Moritz Velati.
Die Abstimmung über die Aargauer Bildungsreform war keine eigentliche HARMOS-Abstimmung. Die Aargauer Politik wollte weit mehr verändern im eigenen Schulsystem, als dies durch das HARMOS-Konkordat vorgegeben wäre. Diese Tatsache betont denn auch Isabelle Chassot, die Präsidentin der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz.
Ich glaube, es eröffnet uns jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, weil die Zeit haben wir, auch klar zu machen, um welchen Kernbestand an Harmonisierung es zunächst bei HARMOS geht.
Isabelle Chassot will also aufklären und betont, dass dafür noch Zeit bleibe, denn erst in 6 Jahren ist das HARMOS-Konkordat für alle Kantone verbindlich. Doch die Situation im Aargau ist nach dem gestrigen Entscheid politisch heikel. Denn wichtige Eckwerte von HARMOS, wie die dreijährige Oberstufe oder das Schulobligatorium ab 4 Jahren, waren in der geplanten Reform eben doch enthalten. Und gerade diese Eckwerte wurden vom Stimmvolk wuchtig abgelehnt. Deshalb spielt Bildungsdirektor Alex Hürzeler nun ebenfalls auf Zeit, obwohl das Aargauer Schulsystem heute sehr schräg in der Schweizer Bildungslandschaft steht.
Im Moment ist klar, HARMOS-Frage wurde heute verneint, aber vielleicht können wir es in anderer Form wieder an das Volk herantragen.
Der Aargau gehört also faktisch zur Reihe der Kantone, die zumindest im Moment nichts wissen wollen von HARMOS. Damit haben bereits 5 Kantone das Reformvorhaben abgelehnt, Luzern, Graubünden, Thurgau, Nidwalden und jetzt eben indirekt auch der Aargau. An den HARMOS-Vorgaben will Isabelle Chassot deswegen aber nicht rütteln.
Die Harmonisierungsbestrebungen sind auch in der Kantonsverfassung. Jeder Kanton hat die Pflicht zur Harmonisierung über einige Eckwerte. Und diese Pflicht wird uns nicht weggenommen, wenn wir jetzt das HARMOS-Konkordat eigentlich abändern würden.
Vorerst müssten sich vor allem die Kantone der Nordwestschweiz auf eine gemeinsame Bildungspolitik einigen, sagt Isabelle Chassot. Denn auch die beiden Basel haben heute ein Schulsystem, das mit dem Rest der Schweiz überhaupt nicht kompatibel ist. Aus diesem Grund hatten die Erziehungsdirektoren der Kantone Solothurn, Aargau und der beiden Basel den als Pionierleistung gewürdigten Bildungsraum Nordwestschweiz ins Leben gerufen. Nach dem klaren Verdikt des Aargauer Stimmvolkes ist auch diese Pionierleistung nun aber zumindest teilweise bedroht. Heute Morgen trafen sich die Bildungsdirektoren zur Krisensitzung und beschlossen, das Projekt grundsätzlich weiterzuführen. Der Solothurner Bildungsdirektor Klaus Fischer:
Es ist einfach die Frage, ob diese Zusammenarbeit in der Form, wie wir sie uns vorgestellt haben, also die Einbindung in einen Staatsvertrag der 4 Kantone, ob das auch realisierbar sein wird.
Es ist wahrscheinlich, dass zumindest einzelne umstrittene Elemente aus dem Staatsvertrag gestrichen werden, so zum Beispiel die bereits erwähnte Abschaffung des Kindergartens. Oder dass der Aargau diese Punkte halt einfach nicht mit unterschreibt. Der Aargau muss die notwendigen Schulreformen jetzt also in viel bescheidener Maße angehen. Der Bildungsraum Nordwestschweiz muss seine Pläne wohl auf eine mehrheitsfähige Vorlage zusammenstreichen. Und schließlich wäre es doch möglich, dass bis in 6 Jahren auch die HARMOS-Vorlage noch einmal überprüft werden muss. Dann nämlich, wenn sich weitere Kantone so deutlich gegen die Reformen stellen.
Der Flughafen Genf ist tot, das sagten viele Kenner der Branche, als 1996 die damalige Swissair ihr Hauptgeschäft nach Zürich verlegte. Aber das Gegenteil ist eingetroffen. Der internationale Flughafen Genf ist seither stark gewachsen. 2008, letztes Jahr, war sogar das Jahr der Rekorde in Sachen Passagiere und Umsatz. Patrick Mühlhauser.
Noch nie sind so viele Passagiere von Genf abgeflogen oder in Genf gelandet. 11,5 Millionen Leute. Fast doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Motor dieses Wachstums ist die Billigfluggesellschaft EasyJet. Mit ihr fliegt ein Drittel aller Passagiere in Genf. Flughafendirektor Robert De Jong.
Il y a quand même dans la région de nombreuses personnes qui habitent Genève, mais
in Genf lebten viele Ausländer. Statt einmal im Jahr reisten diese heute dank günstigen Flugtickets fast wöchentlich in ihre Heimatländer, erklärt Robert De Jong die starke Zunahme der Passagierzahlen. In den ersten Monaten dieses Jahres spürte auch der Flughafen Genf die Krise. Die Passagierzahlen sanken und auch die Einnahmen in den Geschäften und Restaurants gingen zurück. Das ist nicht gut, denn die Hälfte des Umsatzes stammt aus diesem Bereich. Man hoffe, mit der Neugestaltung aller Boutiquen und Restaurants wieder zulegen zu können, sagt der Direktor. Zulegen möchte man auch beim Flugverkehr. Doch Genf hat nur eine Land- und Startbahn. Mehr als 40 Flugbewegungen pro Stunde sind zurzeit nicht möglich. Man sei mit Skyguide, den Fluggesellschaften und den Piloten daran, die Kapazität zu optimieren, erklärt Flughafendirektor Robert De Jong. Man wolle von 40 auf 46 Starts und Landungen pro Stunde gelangen bis 2018. Das wird nötig sein, wenn Genf sein Ziel, 15 Millionen Passagiere pro Jahr, erreichen will.
Feuerwerkspetarden im Stadion und nach dem Spiel schwere Straßenschlachten zwischen Fans und der Polizei. Gestern nach dem Fußballspiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel lieferten sich gewaltbereite Fans in der Stadt Zürich schwere Krawalle. Wieder einmal ist man geneigt zu sagen. Was ist zu tun? Warum fruchten die Bemühungen nicht, Fans zur Raison zu bringen? Inlandredaktor Peter Maurer suchte nach Antworten.
Nach dem Spiel wurde es ernst. Wütende Zürcher Fans versuchten, die euphorischen Basler anzugreifen. Die Polizei stellte sich dazwischen. In der Folge artete das Ganze in eigentliche Straßenschlachten aus. Marco Gottesi, Sprecher der Zürcher Stadtpolizei.
Was ich da gesehen habe, habe ich in den letzten 10 Jahren nicht einmal am 1. Mai gesehen. Man hat Hunderte oder Tausende von Steinen eingesetzt gegen Polizistinnen und Polizisten.
Die Polizei ihrerseits antwortete mit Tränengas, Gummischrott und Wasserwerfer. Fußballfans außer Rand und Band. Thomas Gander, Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz, präzisiert.
In den Stadien ist die Gewalttendenz massiv zurückgegangen. Wir haben jetzt eher ein Phänomen im Moment, dass sich die Gewalt nicht unter den Fangruppierungen zeigt, sondern vor allem gegen Sicherheitskräfte und Polizei. Das würde ich als neues Phänomen bezeichnen.
Da müsse mit harter Hand durchgegriffen werden, fordert Ulrich Pfister, Sicherheitsverantwortlicher beim Schweizerischen Fußballverband.
Wir sind absolut der Meinung, dass hier gegen diese Chaoten mit unvermittelter Härte eingeschritten werden muss.
Augenfällig bei diesen jüngsten Nachfußballspielkrawallen gestern Abend in Zürich war gemäß Polizeisprecher Gottesi.
Dass vor allem Kinder und Jugendliche auf der Straße sind, die an und für sich vermutlich mit dem Sport überhaupt nichts zu tun haben.
Ganz Junge, die massiv auf den Putz hauen. Nichts davon fairem Sport. Uli Meder, Soziologieprofessor an der Universität Basel, schildert.
Ein älterer Fan, der sogar Stadionverbot hatte längere Zeit, der hat mir mal kürzlich gesagt, ja, es ist schon schwieriger geworden. Diese ganz Jungen, die lassen sich eigentlich gar nicht mehr kontrollieren. Also sie entziehen sich offenbar auch innerhalb der Fangemeinde gewissermaßen der Kontrolle. Ob das Fußballspiel für sie nur Anlass ist, um dann sonst auf sich aufmerksam machen zu können, das könnte ich so nicht sagen.
Die Schweizer Fußballfanszene sei eine sehr junge Fanszene, erklärt Fanspezialist Thomas Gander. Es sei deshalb sehr wichtig, dass die Fans nicht nur während der Spiele begleitet, sondern gleichsam die Woche über betreut würden, zum Beispiel mit Anlaufstellen.
Wir sind im direkten Kontakt mit den Fans und das ist zentral, weil die Fanarbeit funktioniert nur mit einer Vertrauensbasis zu den Fans, wo wir auch mal auf unseren Seiten klar Grenzen ziehen können oder ich sage mal Problemverhalten ansprechen können und die Fans auch konfrontieren können damit, weil wir haben mit Fans zu tun, die Selbstverantwortung übernehmen müssen, sollen und auch über Grenzen debattiert und auch gestritten werden muss.
Wenn eine Szene eskaliere, dann brauche es Repression, erklärt zwar Soziologie-Professor Ueli Mäder, aber
insgesamt habe ich immer noch sehr, sehr stark den Eindruck, dass diese extreme Aufrüstung auch seitens der Repression, dass sie eigentlich eher etwas ist, was das Ganze aufschaukelt. Also ich habe wirklich den Eindruck, wir müssen hier neue, wir müssen andere Formen finden, mit mehr auch zivilen Maßnahmen. Die Polizei ist und sie bleibt wichtig, aber nicht so in dieser Vollmontur. Das ist etwas, was die Aggressionen mehr schürt, denn eindämmt.
Ironie des Zufalls, an einem runden Tisch von Swiss Olympic wird gerade heute über Sicherheit im Sport debattiert. Mit den Straßenschlachten nach dem Fußballspiel gestern in Zürich hat man ein topaktuelles Fallbeispiel.
Es steht so in den Konzessionen für die privaten und öffentlichen Radio- und Fernsehsender in der Schweiz. Radio und Fernsehen sollen die kulturelle und ethnische Vielfalt in unserem Land abbilden und die Integration von Ausländern und Ausländerinnen fördern. Das ist der Auftrag. Aber die Medien würden wenig über Migranten berichten und auch wenig über Migration. Und wenn, dann oft negativ. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts für Publizistikwissenschaft der Universität Zürich. Der Bericht von Sonja Schmidmeister.
Gut 20% der Bevölkerung in der Schweiz sind Ausländer und Ausländerinnen. Deshalb sei relevant, dass über Migration und Migranten berichtet werde, sagt der Medienforscher und Studienleiter Heinz Bonfadelli.
Die meisten Leute, die in der Schweiz leben, also mit schweizerischem Hintergrund, haben keinen direkten Kontakt mit Migrantinnen und Migranten. Und darum sind die Bilder, die wir von der ausländischen Bevölkerung hier haben, natürlich stark durch die Medien geprägt.
Doch in Radio- und Fernsehprogrammen komme die ausländische Bevölkerung nur am Rande vor. Dies jedenfalls ergab die Analyse der Inlandberichterstattung von Radio und Fernsehen in den Regionen Zürich und Bern. Nur in 6 von 100 Beiträgen war Migration ein Thema.
Wir finden eine eher magere Bilanz. Es gibt Vergleichsstudien im europäischen Raum. Dort wurden in einer Vergleichsstudie etwa 10% so über alle europäischen Länder gemessen.
Wird über Migranten berichtet, dann vorwiegend im Zusammenhang mit Politik, Kriminalität und Justiz. Und dabei dominieren die negativen Aspekte.
Migranten, Ausländer werden selten im Kontext von positiven Aspekten thematisiert, sondern sie sind ein Problem für die Schweiz. Sie kosten uns Geld, sie belasten das Gesundheitswesen, sie tragen zur Kriminalität bei. Also diese gängigen Klischees, würde ich in Anführungszeichen, die fanden wir eben tatsächlich auch in der Medienberichterstattung.
Im Medienvergleich fällt auf, dass die Privatfernsehen vermehrt auf Kriminalität fokussieren, während bei den Sendern der SRG der politische Diskurs im Vordergrund steht. Migranten und Migrantinnen selber hätten aber kaum eine Chance, sich zu äußern.
Ein Problem, was wir auch festgestellt haben, dass man immer Politiker über Migranten reden lässt, die Migranten selber wenig zu Wort kommen. Das ist auch eine Forderung, ihnen stärker eben auch eine Stimme in den Medien zu geben.
Gute Noten erhalten die sogenannten Komplementärradios. Nicht kommerzielle Sender wie LoRa oder Rabe erreichen zwar nur ein ganz kleines Publikum, doch es gelingt ihnen, mit fremdsprachigen Sendungen die ausländische Bevölkerung direkt anzusprechen.
Die Macher sagen uns, dass eben die Sendungen Anlass sind, beispielsweise für Anrufe dann in diese Sender, und die Macher dann da quasi, vielleicht jetzt etwas übertrieben, aber fast so Sozialarbeiterfunktionen übernehmen und eben zur Integration dieser in der Schweiz lebenden Ausländer relativ viel beitragen.
Um das Integrationspotenzial noch besser auszuschöpfen, fordert Heinz Bomfadelli generell eine vielfältigere Berichterstattung. Journalisten und Journalistinnen müssten noch besser sensibilisiert werden, sagt auch Bettina Niffeler vom Bundesamt für Kommunikation, das die Studie in Auftrag gegeben hat. Und die Medien sollten ihre Personalpolitik überdenken.
Eine Schiene ist natürlich noch, dass es sehr wenig Medienschaffende gibt mit Migrationshintergrund, vor allem in der Deutschschweiz, in der Romandie ist das ja etwas stärker. Und da sind wahrscheinlich die Medienhäuser etwas gefragt, ihre Position zu reflektieren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.